Hallo und herzlich willkommen zum CX Magic Podcast. Automation trifft auf Kundenerlebnis, ein Podcast von Adesso. Heute sprechen wir mit unserem Partnerunternehmen Microsoft über das Thema KI als Begleiter und Lösungen aus dem Hause Microsoft. Wir sprechen über Azure AI, Copilot, Copilot Studio und so weiter. Ich bin Simon, 34 Jahre alt, Senior Manager bei Adesso und Podcast-Host von CX Magic. In dieser Folge ist Roman Bruch zu Gast. Er ist Solution Specialist für Data und AI bei Microsoft und das schon seit 6 Jahren. Roman, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Simon. Ich freue mich sehr über die Einladung heute von Adesso, unserem Partner. Und lass uns über AI-Themen im Kontext von Microsoft sprechen.
Vielen, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist und danke, dass du mit mir über AI im Kontext Customer Experience und überhaupt Marketing sprechen möchtest. Magst du dich zunächst einmal vorstellen?
Ja, genau. Also mein Name ist Roman Bruch. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Mülheim. Bin Data and AI Specialist bei Microsoft. Das heißt, ich berate unsere Kunden in der Adaption von AI. Bin seit 6 Jahren bei Microsoft und vor 26 Jahren in der IT gelandet über einen Studentenjob, das heißt Quereinsteiger. War lange in der Beratung, war danach bei SAP und jetzt bei Microsoft.
Danke dir nochmal. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Du hast mir im Vorhinein versprochen, ein paar Folgen von CX Magic zu hören. Demnach dürfte es für dich keine Überraschung sein, was jetzt als erstes kommt. Wie möchtest du mir denn unser heutiges Thema um Mitternacht auf einer Party erklären?
Genau, um 2 Uhr, wenn man am besten um 12 Uhr nach Hause gegangen wäre. Das ist natürlich das spannende Thema, weil mittlerweile ja AI sehr präsent ist in den Nachrichten. Das heißt, jeden Tag hören wir Nachrichten, sogar in der Tagesschau über AI. Und das heißt, du hast wahrscheinlich auch eine Meinung dazu, deine eigenen Erfahrungen. Mhm. Und das ist natürlich immer spannend für mich zu hören, wie die Meinung meiner Gesprächspartner sind. Nutzt ihr ChatGPT? Hast du das da schon auf deinem Handy installiert? Nutzt du das beruflich? Und im Zweifelsfall würde ich auch dann mein Handy herausholen und spannende Dinge zeigen.
Das heißt, aus dem Zauberkasten genau, von Microsoft.
Genau, das heißt, einfach immer wieder faszinierend mit dem Handy Fotos von Gegenständen machen, diese Gegenstände erklären lassen, noch irgendwelche witzigen Prompts versuchen, beziehungsweise auch die neuesten Fähigkeiten zu zeigen, der Modelle, die nachdenken können, Modelle, die Pläne erstellen können und das ganze Kreativität gesteuert mit um 2 Uhr nachts auszuprobieren und dann sicherlich ein spannendes Gespräch zu haben, beziehungsweise auch mit meinen Gesprächspartnern auszuprobieren, was sie schon mit ihren mobilen Endgeräten installiert haben, ausprobiert haben oder einfach ein bisschen aus ihrer Erfahrung mit AI sprechen. Das heißt einfach, AI ist im Alltag angekommen. AI wird fast von allen unseren Gesprächspartnern wahrscheinlich beruflich und privat verwendet und das ist natürlich eine spannende Grundlage für ein Gespräch und verschiedene Perspektiven auch dazu.
Danke dir. Dann lass uns doch mal langsam starten mit dem Portfolio aus dem Hause Microsoft. Welche generativen KI-Funktionen stehen denn Unternehmen aktuell überhaupt zur Verfügung?
Genau, wir fangen an, wir nennen das den Microsoft Stack zu erklären. Das heißt erstmal die Grundlage für AI, das sind natürlich erstmal Rechenzentren und Data Center. Das heißt, Microsoft bietet global 70 sogenannte Regions an, das sind mehrere Rechenzentren innerhalb von einer Region. Und wie ihr vielleicht auch in den Nachrichten gehört oder gelesen habt, Microsoft investiert in Nordrhein-Westfalen, das heißt auch in den ehemaligen Braunkohlebergbaugebieten wird ein neues Rechenzentrum aufgebaut. Das heißt, die Grundlage sind Rechenzentren. Die Grundlagen sind natürlich die sogenannten GPUs, die spezialisierten Prozessoren für AI. Und darüber kommen dann die entsprechenden AI-Services, das heißt Infrastruktur, AI-Services, das heißt letztendlich für die Entwickler, die etwas technischeren heute in dem Podcast heißt das die APIs oder die Machine Learning Modelle, die von Entwicklern verwendet werden können. Das heißt Entwicklertools, einfach konsumierbare Entwicklertools, auch nicht zwangsläufig für Data Scientists, sondern für Entwickler. Und darüber dann die entsprechenden Microsoft-Applikationen. Das kann dann Dynamics sein, das kann der Copilot sein, das kann Office sein. Das heißt Infrastruktur, Entwicklerservices und darüber dann die Business-Applikation. Und davon kennt ihr sicherlich auch eigene schon einige aus der eigenen Anwendung, das heißt Copilot oder Office-Tools, die durch AI unterstützt und verbessert werden.
Und was sind jetzt, wenn du konkret auf die Customer Experience blickst, konkrete Anwendungsbeispiele für diese Tools? Also ne, du hattest jetzt gerade den Copilot genannt oder andere Office-Tools. Mir fallen auch, gerade wenn wir über Marketing Automation oder Personalisierung sprechen, ein paar Features ein im Dynamics-Stack. Hast du da konkrete Anwendungsbeispiele mitgebracht?
Genau, das heißt natürlich im Marketingumfeld gab es ja schon vor ChatGPT oder vor GenAI, das heißt der Trend, den es seit 2 Jahren gibt, die Unterstützung durch klassisches Machine Learning. Das heißt, das sind erstmal natürlich Funktionalitäten, die einen unterstützen, um zum Beispiel bestimmte Forecasts zu erstellen, das heißt Zahlen in die Zukunft vorauszusagen oder entsprechende Kampagnen zu planen. Es geht darum, Kunden zu segmentieren, Kundensegmentierungstools und natürlich auch einfach die Anwendung der CRM-Tools oder der Marketing-Tools durch zum Beispiel den Copilot. Das heißt, wenn ich mit dem Microsoft-CRM arbeite, unterstützt mich der Copilot. Das heißt, über das User-Interface, was für mich der Copilot ist, muss ich nicht mehr wissen, wo ich klicken muss, welches Feature sich unter welcher Oberfläche verbirgt, sondern ich kann über Spracheingabe sehr einfach mit dem Copiloten und meinen Marketing-Tools kommunizieren und sagen, zum Beispiel, erstelle mir eine Opportunity oder gebe mir Informationen zu einem Kunden oder helfe mir, eine Kampagne zu planen. Mhm. Und das ist für mich ein wichtiger Aspekt der neuen AI-Features in den Microsoft-Tools, dass natürlich erstmal der Copilot mir hilft, mit der Software viel einfacher und effizienter zu interagieren.
Das wäre vermutlich auch eine der Quintessenzen, die in unsere Mitternacht oder 2 Uhr morgens oder wann auch immer Partygespräch rausgekommen wäre. Ne? Dass wir, auch wenn wir verschiedene Erfahrungen vielleicht gemacht haben oder verschiedene Services oder verschiedene Anwendungsbeispiele bisher in unserem Erfahrungsschatz haben, wäre wahrscheinlich das, worauf wir uns einigen können, dass es dem Anwender, der Anwenderin, den Personen, die mit einem solchen Tool in Kontakt treten, ist vereinfacht werden soll, mit diesen Tools zu interagieren, ne? Weil die Tools oft mehr werden, die Funktionen komplexer werden. Gerade wenn wir im SaaS-Kontext oder bei Cloud-Diensten sind, kommen ja auch nach und nach Features dazu. Und solche Tools wie jetzt der Copilot in Dynamics hilft mir natürlich, ein solches Tool zu verwenden.
Genau, und ich gehe auch stark davon aus, dass so wie heute die Generationen, die in das Berufsleben einsteigen, jede Anwendung, die nicht über ein Smartphone bedienbar ist, als kaputt ansehen, kann ich mir genauso gut vorstellen, dass in sehr naher Zukunft die nächste Generation, die in das Berufsleben eintritt, jede Anwendung, die nicht über Sprache oder Text steuerbar ist, ebenfalls als kaputt ansehen, weil das einfach den neuen Standard der Interaktion mit Software definiert, dass die Interaktion oder die Intention des Anwenders über Text und Sprache ausgedrückt werden kann und die Software das einfach umsetzen kann.
Steile These. Vielleicht müssen wir dazu mal kurz sagen, es ist Januar 2025. Die Welt dreht sich gerade im KI-Kosmos extrem schnell. Bin gespannt. Vielleicht schaffen wir es, mal irgendwann ein Recap zu machen, ab wann genau das dieser quasi Standard sein wird und ab wann es wirklich eine klassische Erwartungshaltung sein wird, ich möchte ein Tool mit meiner natürlichen Sprache bedienen können.
Genau. Und da kann ich aus meiner Erfahrung mit den Microsoft-Tools natürlich dort werden früh schon die Gen-AI-Features integriert, sagen, dass ich mittlerweile von den Tools, die ich verwende, die Spracheingabe oder die Texteingabe oder meine Intention in Text auszudrücken und dann in der Software umgesetzt wird, schon sehr gut integriert ist. Und ich glaube, das wird den Standard auch in der Zukunft mitbestimmen.
Wenn wir die Perspektive jetzt wechseln, du hattest gerade ein Anwendungsbeispiel oder Anwendungsbeispiele mitgebracht für klassische Gen-AI-Tools in der Customer Experience. Aber wie grenzen sich davon denn jetzt die Azure Open AI Services ab, die du gerade in dem Microsoft Stack angesprochen hast?
Genau, also Microsoft bietet einen sogenannten AI Model Catalog. Das heißt, es gibt erstmal eine große Auswahl von einfach konsumierbaren Gen-AI-Modellen. Das heißt, für verschiedene Anwendungsfälle, sei es Text generieren, Text verstehen, sei es Bilder generieren, Bilder interpretieren, also Multimodalität, gibt es natürlich Azure OpenAI. Es gibt Open-Source-Modelle. Und das Wichtige ist natürlich, dass diese Modelle mittlerweile auch für Nicht-Data-Scientisten sehr einfach konsumierbar sind. Das heißt, das ist einfach ein API-Aufruf. Und das ist natürlich der wichtigste Punkt, dass diese Modelle genutzt werden können, je nach Use Case, je nach Anwendungsfall, je nach Business Case, um Software zu erstellen bzw. in bestehende Software zu integrieren. Das heißt, wir sehen natürlich, dass die Gen AI Services sehr stark durch Partner wie Adesso verwendet werden, um bestehende oder neue Software mit AI-Funktionalitäten zu verbessern oder zu ergänzen.
Das heißt, wenn ich es für mich zusammenfassen möchte, waren die ersten Beispiele, die du genannt hast, eher an den Konsumenten, an die Konsumentin gerichtet, während das jetzt eher an andere Businesses gerichtet ist. Ne? Also ihr bietet also Dienste an, auf denen Softwareunternehmen, seien es Dienstleistungsunternehmen wie Adesso oder auch Produkthersteller, AI-Services in ihre Tools integrieren können, um, wie du hattest eben schon gesagt, ne, der Erwartungshaltung, die nach und nach steigt, Rechnung zu tragen.
Genau, das heißt Azure und die Azure AI Services sind erstmal die Plattform und auf Basis dieser Plattform entwickeln dann unsere Partner neue Services. Natürlich entwickelt auch Microsoft auf Basis dieser Plattform Services und Tools und das sind natürlich dann die Integrationen der zum Beispiel Copilots durch die Palette der Microsoft-Applikationen, das heißt Dynamics oder zum Beispiel Microsoft 365, das heißt die Office-Palette.
Mhm. Hast du Anwendungsbeispiele, wo das nicht Microsoft selber integriert, sondern ohne jetzt vielleicht einen Namen zu nennen, Kunden von Microsoft, die auf genau diese Azure OpenAI Services zurückgreifen?
Es gibt sicherlich einige große Referenzen. Ich glaube, zum Beispiel Mercedes-Benz hat gerade eine gemeinsame Referenz mit Microsoft veröffentlicht, dass die letztendlich Sprachunterstützung in den Fahrzeugen auch durch OpenAI unterstützt wird. Das heißt, hier gibt es sicherlich Partner und Kunden, die innerhalb ihrer Software oder ihrer Tools OpenAI einwenden. Ich glaube, Mercedes-Benz oder Hey Mercedes heißt der Service, ist da ein sehr prominentes Beispiel.
Was ja wiederum die Customer Experience von Kundinnen und Kunden von Mercedes extrem positiv beeinflusst. Ne? Wenn es eben kein, ich sag mal, proprietäres Modell von Mercedes dahinter liegt, sondern ein erprobtes Modell, was in zig Einsatzszenarien zum Zuge kommt, wie das, was ihr anbietet.
Sicherlich geht es auch wieder in die Richtung, dass die Autofahrer dann, wenn sie einmal mit einem sehr leistungsfähigen Modell kommuniziert haben, diese Erwartungshaltung mitnehmen und mittragen und zum Beispiel auch vielleicht den Home-Assistenten dann entsprechend nutzen werden und auch die gleiche Erwartung haben an die Leistungsfähigkeiten von Home-Assistenten oder von Assistenten auf Mobiltelefonen, weil das natürlich eine neue Qualität ist, dass man zum Beispiel auch diese Sprachmodelle einfach unterbrechen kann, was nicht höflich ist, aber wenn die Ausführung zu lange geworden ist, ja, merkt man, dass das mittlerweile ein sehr natürlicher Sprachfluss ist. Das heißt, ich kann das Modell unterbrechen, ich kann Ergänzung geben und das Modell kann sehr dynamisch auf diese Interaktion reagieren, was früher natürlich jedes Modell zum Scheitern verurteilt hätte, wenn ich das mitten in der Ausgabe unterbrochen hätte.
Ja, und was ganz spannend ist, ich meine, ich fahre keinen Mercedes, sondern ein anderes deutsches Fabrikat und habe natürlich einen Sprachassistenten an Bord, mit dem ich jetzt irgendwie sagen kann, navigiere mich dort und dorthin oder mach mir die Sitzheizung da und da an. Also es ist schon so, dass es deutlich besser, als es in den letzten 5 Jahren noch war. Aber ich kann mit diesem Sprachassistenten eben nicht, wie ich es mit ChatGPT oder anderen generativen Chat-Assistenten gewohnt bin, kommunizieren. Also dass ich ihm einfach allgemeingültige Fragen stelle, die jetzt mal aus dem Kosmos meines Autos herausragen. Irgendwie Nachrichten oder sag mir heute, also ich fahre zu einem Kundentermin und sag mir bitte die letzten 5 Schlagzeilen zu diesem Kunden. Das kann mein Fahrzeug nicht. Und das, aber die Erwartungshaltung in mir steigt schon, weil ich es aus anderen Kontakten mit ähnlichen Sprachassistenten gewohnt bin.
Ja, und ich glaube, ihr kennt ja wahrscheinlich alle auch die Chatbots oder diese kleinen Chatbot-Pop-Ups, die auf Webseiten seit 5 Jahren verfügbar sind, wo man genau gemerkt hat, eine kleine Formulierung außerhalb der Programmierung dahinter, also des Entscheidungsbaumes, führt nicht zu nicht befriedigenden Antworten. Und letztendlich merkt man, dass die Qualität der Spracherkennung und das Sprachverständnis eine ganz andere Dimension mittlerweile erreicht hat und ich natürlich interagieren kann mit diesen Sprachmodellen und nicht mehr fast wie ein Entwickler reverse engineeren muss, wie der Chatbot programmiert wurde, damit ich weiß, wie ich ihn überhaupt dazu kriege oder zur Aktion überreden kann, die ich ausführen möchte.
Was mich ja immer wieder an Clippy erinnert, ich hoffe, ich habe den Namen richtig, also ich nenne ihn zumindest immer Clippy, also diese kleine Büroklammer, die es in Office-Produkten bis zu einem gewissen Jahr gab, die quasi auch ein Assistent sein wollte, beim beispielsweise Textbearbeiten in Microsoft Word. Schade, da war Microsoft ja ein paar Jahre seiner Zeit voraus, ne?
auch das, was wir heute mit Teams machen, Videotelefonie, war vor 10 Jahren Science Fiction, war vor 20 Jahren Science Fiction und jetzt ist es auch Realität. Und genauso, denke ich mal, wird die Science Fiction von den KI-Modellen oder der künstlichen Intelligenz, mit der man sehr natürlich sprechen kann oder die einen täglich unterstützt, auch Realität werden.
Hast du denn Beispiele für Best Practices mitgebracht, wo solche KI-Modelle oder KI-Dienste, wie wir sie gerade besprochen haben, in großem Maße messbare Ergebnisse geliefert haben?
Natürlich, das wichtigste messbare Ergebnis ist aus meiner Sicht natürlich erstmal, dass unsere Kunden damit erfolgreiche Geschäftsmodelle etablieren, dass Geschäftsprozesse unterstützt werden und natürlich innerhalb dieser Geschäftsprozesse gemessen wird, welchen erfolgreichen Beitrag die KI hier hat. Das ist die erste Frage, die wir auch in allen Kundengesprächen natürlich priorisieren, ist, wie auf Deutsch gesprochen hilft euch das, Geld zu verdienen. Das ist natürlich für Partner eine sehr eklatante und wichtige Frage. Neben den Mehrwerten kommen wir natürlich auch wieder zu dem Punkt der Relevanz. Das heißt natürlich, ich etabliere neue Geschäftsmodelle oder bleibe ich relevant? Und du hast, glaube ich, meine Meinung in dem Gespräch schon letztendlich vorgeführt. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese neue Art der Interaktion mit Software eher in Richtung Relevanz pendeln wird, weil die Anwender erwarten, dass Software einfach nutzbar und steuerbar ist. Wenn wir als Plattformanbieter KI zur Verfügung stellen oder AI oder ML, schauen wir natürlich erstmal, dass das ein relevantes Geschäftsmodell ist und ein erfolgreiches Geschäftsmodell für unsere Partner und Kunden. Das Zweite an der Stelle ist, dass wir schauen, wie gut können wir die Performance der AI-Modelle messen. Das heißt, Performance bedeutet an erster Stelle, du hast eine bestimmte Frage an ein Gen-AI-Modell. Die Frage passiert auch in deinem Business-Kontext. Und die Frage sollte auch relevante Informationen, die inhaltlich korrekt und passend zu deinem Business-Kontext sind, zurückliefern. Das nennen wir, ich nenne es mal den englischen Begriff Accuracy. Mhm. Das heißt, wir messen erst einmal, wie gut sind die Antworten auf deine Fragen. Und stell dir das vor wie Software-Testing. Das heißt, du hast eine lange Liste, eine CSV-Datei mit Fragen und Antworten, die richtig sind. Und dann kannst du vergleichen. Du stellst die gleiche Frage nochmal an ein Gen-AI-Modell, kriegst du jedes Mal eine Antwort zurück, die genau in diese Richtung geht. Das heißt, erstmal, wie bei Softwareentwickeln auch, du musst Testcases für dein Gen-AI entwickeln, um zu verstehen, dass die Antworten immer auf gleichbleibender Qualität bleiben. Und das musst du auch während des Betriebs deiner Anwendung permanent überprüfen. Das nächste ist natürlich, das ist in Richtung, was wir Responsible AI nennen. Das heißt natürlich, darf Responsible AI oder die Anfragen keine Hate Speech zurückliefern, keinen Gewaltcontent, generell letztendlich keine Antworten, die nicht im Sinne der Unternehmensethik der Anwender als auch von Microsoft sind. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, dass bestimmte, sage ich mal, toxische Eingaben, das heißt Anwender versuchen einfach bestimmten Content zu provozieren, oder schaffen es sogar, dass auch dieser toxische Content dann geblockt wird. Das heißt, das ist noch ein wichtiger Punkt. Toxische Eingaben erstmal erkennen und verhindern. Es gibt noch eine neue Hacker-Disziplin. Das heißt, auch Hacker versuchen mittlerweile, Gen-AI-Modelle zu überlisten und bestimmten Content zu generieren, der entsprechend nicht vertretbar ist. Das heißt, Responsible for AI, toxischen Content in Ein- und Ausgabe verhindern und letztendlich den Erfolg der Modelle im Sinne von Qualität der Antwort zu überprüfen und natürlich dann das Ganze noch in einem Kostenverhältnis zu setzen, das den Business Case trägt.
Heißt, du unterscheidest aus deiner Sichtweise zwischen qualitativen Faktoren, wie zum Beispiel der Accuracy, also wie akkurat eine Antwort ist, versus einer binären Messgröße, ne? Antwort darf gegeben werden, ja oder nein, ne? Beziehungsweise ist eine zulässige Antwort, ja oder nein.
Genau, das heißt, dass Antworten, die entsprechend der sag ich mal, Responsible AI-Richtlinien von Microsoft und unseren Kunden nicht tolerierbar sind oder auch Fragen, dass diese entsprechend dann von den Systemen nicht bearbeitet werden und auch nicht solche Antworten liefern.
Und das gilt für die allermeisten KI-Anwendungen aus dem Hause Microsoft, sei das jetzt GitHub Copilot, Teams Transcription Feature, Azure OpenAI, also sprich irgendwie dem Chatten mit den eigenen Daten, da gelten diese Metriken gleichermaßen.
Genau, das heißt auch hier, wenn ihr zum Beispiel in Richtung GitHub Copilot schaut, allein die Bewertung, wie erfolgreich sind Entwickler mit GitHub Copilot, hat eigene Metriken. Triviales Beispiel: mehr Code mit weniger Entwicklern generieren muss nicht zwangsläufig heißen, dass das effizienter ist.
Ja.
Das ist ein triviales Beispiel, aber in die Richtung geht es natürlich schon, dass je nach GenAI-Anwendungsfall, also Accuracy, viel mehr Code heißt nicht zwangsläufig qualitativ hochwertigerer Code. Das heißt, wir überprüfen natürlich, wie gut oder die Qualität des Codes ist, der generiert wird. Und natürlich auch, wenn du in Richtung Teams denkst, ihr nutzt vielleicht auch schon das Recording-Feature oder Transcription, also Text zu Sprache und Sprache zu Text, dass an der Stelle natürlich auch die Übersetzung von Sprache in Text, also letztendlich das Protokoll eines Meetings, das über Teams recorded und übersetzt wird, sehr, sehr hohe Qualität hat. Wenn du dir die Recording anschaust und auch die Textübersetzung der Gespräche, bin ich immer wieder auch persönlich beeindruckt, wie gut mittlerweile Sprache zu Text und das Zusammenfassung von Meetings funktioniert. Das heißt, ein Meeting verpasst und in die Zusammenfassung geschaut, ist da mittlerweile echt super hilfreich.
Das ist sehr hilfreich. Ich merke das von mir selber oder bei mir selber. Wenn ich das jetzt so auf meine, also ich bin ja eher aus dem Marketing als aus der Entwicklungsschiene, obwohl bei Adesso leite ich auch Entwicklungsprojekte, von daher bin ich nicht ganz so fern. Trotzdem auf die Marketingbrille gemünzt, heißt das für mich, als Beispiel mit dem Teams-Recording, was du gerade gesagt hast, bin ich ebenfalls überrascht. Also ich nutze jetzt seit ein paar Wochen Teams Premium, habe also die Möglichkeit, wenn ein Gespräch transkribiert wurde, mir hinterher automatisiert die Zusammenfassung eines solchen Gespräches zusenden zu lassen oder die einzelnen oder Gesprächsanteile von bestimmten Personen zu sehen. Also das hilft mir immens, für mich selber in meiner eigenen Geschwindigkeit nachzuvollziehen, um was es in einem Meeting ging, ob es für mich Aufgaben gibt oder ob ich vermisst wurde, ob jemand aufgefallen ist, dass ich nicht mit dabei war, als dass ich jetzt mir hinterher von zwei, drei Leuten irgendwie sie bitte, eine Mitschrift anzufertigen, mir zukommen zu lassen, wo ich eh nochmal Fragen drauf habe. Ne? Also das merke ich extrem, genauso wie ich es merke, wenn wir bei Adesso irgendwelche Events planen, was zum Beispiel der Adesso Digital Day, der Adesso Data Day, dann hilft es mir extrem. Wir nutzen selber Dynamics als CRM, aber auch Customer Insights als Marketing Automation Tool. Beispielsweise in die Marketingliste zu schauen, welche Personen zum Beispiel aus dem Vertrieb schon zu Events eingeladen wurden. Als dass ich mir jetzt diese Liste zusammen filtere und gucke, ne, wer könnte denn da drin sein oder die Suchfunktion bemühe, tendiere ich immer mehr dazu, den Copilot for Sales zu verwenden, zu sagen, welche Personen von dem und dem Unternehmen sind denn schon eingeladen worden und wann und durch wen. Das sind für mich essentielle Informationen, die ich brauche, um mit den Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten, die mir der Copilot deutlich schneller liefert, als ich sie mir zusammenfiltern könnte.
Ein Beispiel fällt mir gerade noch ein. Wir hatten gestern ein kleines Enablement oder Trainer oder Trainingssession für unsere Entwickler. Und das Beispiel, das war jetzt wirklich ein Trainingsbeispiel, war, dass Callcenter-Recordings sozusagen die Mitschnitte oder die Recordings auch durch ein AI-Modell transkribiert wird, also Text-to-Speech, und dann innerhalb des Recordings auch nur geschaut wird, ob zum Beispiel der Kunde darauf hingewiesen wird, dass dieses Recording mitgeschnitten wurde. Also das heißt, die Aufforderung und der Hinweis, dass entsprechend die Aufnahme aufgezeichnet wird, ob die auch jedes Mal wirklich in den aufgezeichneten Aufnahmen enthalten war. Das war auch sehr einfach umsetzbar. Das ist mittlerweile wahrscheinlich 50 oder 100 Zeilen Code. Aber auch ein Beispiel, dass man Callcenter-Recordings aufnehmen kann und dann den gesprochenen Text entsprechend mit AI erkennen kann und dann einfach nur schauen kann, wurde der Kunde darauf hingewiesen, dass es recorded wird, weil es zum Thema Compliance und Responsible AI.
Da habe ich auch noch einen coolen Anwendungsfall, der uns letztens in der Vorbereitung auf eine wichtige Ausschau und einen großen Pitch in den Sinn kam. Also wenn ich irgendwo einen wichtigen Vortrag halte, irgendwie auf einer größeren Messe, letztes Jahr auf der Demexco zum Beispiel eine Masterclass mit einem Partner gehalten, oder wenn ich irgendwo bei einem Pitch auftrete, dann mache ich das oft so, dass ich meinen Part vorher übe. Klar, ich finde persönlich irgendwie, dass das Üben und Dryruns und Co. gehören ein Stück weit zu einem professionellen Auftritt dazu. Und oft mache ich das in einer Teamsession mit mir selber und nehme das auf, dass ich einfach später sehe, habe ich genug gelächelt, war ich zu schnell im Sprechen, all solche Dinge, die dazugehören, um vielleicht einen komplexen Sachverhalt verständlich darzustellen. Und inzwischen nehme ich mir das Audio-Recording oder die Transcription davon, was auch immer, schmeiße die in das GPT-Modell meiner Wahl und sage, sag mir mal die 5 Kernfeatures oder die Kernaussagen daraus. Und dann bitte ich einen Gen-AI-Assistenten, mir zu helfen, die Kernaussagen rauszufiltern aus meinem Vortrag. Und dann kann ich hinterher prüfen, matcht das denn mit dem, was ich sagen will? Oder habe ich mich irgendwo verloren? Oder kam dieser Punkt gar nicht so zum Tragen, wie ich mir das in meiner Vorbereitung gewünscht habe? Also auch das fand ich, sind wir noch so ein Next-Level- Gen-AI-Case, der uns da jetzt erst kürzlich eingefallen ist.
Ich glaube, das nächste Level ist dann dein persönlicher Avatar. Das heißt, du kannst mittlerweile, glaube ich, mit relativ kurzen Videoaufnahmen deines, ich nenne das mal umgangssprachlich Kopfes oder deines Gesichtes, die auch deinen eigenen Avatar generieren und der eigene Avatar damit deiner eigenen Stimme sprechen. Das heißt, das ist natürlich auch der nächste Punkt, dass hier noch Entwicklung geht, dass generative AI natürlich auch bedeutet, Videos zu generieren für die Kunden, die personalisiert sind, beziehungsweise auch den Kunden vielleicht mit seinem eigenen Avatar oder seinem eigenen Ansprechpartner genau auf dieses Segment oder genau auf dieses Portfolio angepasst zu adressieren.
Und wenn das gut gemacht ist, wird es, glaube ich, auch gar nicht so creepy. Ne? Ich glaube, wenn das so noch so in den Kinderschuhen steckt, ne, und man so diese Lippenbewegung sieht, dass die nicht ganz so zum Wortlaut passt, ne, oder so ein bisschen Zuckungen da drin sind, dann wirkt das bestimmt noch ein bisschen creepy. Aber ich glaube, wenn das ausgereift ist, kann das Next Level sein.
Wir sprechen in 3 Jahren nochmal.
Welche Herausforderungen siehst du denn eigentlich, wenn Unternehmen solche KI-Lösungen, jetzt, ne, wenn wir uns von diesem Avatar nochmal kurz lösen, aber von den anderen Anwendungsbeispielen, die wir gerade diskutiert haben, einführen möchten, welche Herausforderungen siehst du da?
In Deutschland und Europa zu Recht beginnen die Konversationen logischerweise erstmal mit den Thema Responsible AI oder Datenschutzgrundlagen. Mhm. Und hier gibt es ganz, ganz klare Dokumentation. Das heißt, die ersten Kundengespräche gehen darum, wie sind zum Beispiel die Nutzungsbedingungen, wie sind die Product Terms der Microsoft AI Services definiert, wie ist das Datenschutz ab oder das Data Protection Agreement definiert. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, den viele Kunden und Partner mit Microsoft haben, dass zum Beispiel es gibt schon bestehende Microsoft Data Protection Agreements. Das heißt, darauf basierend werden dann auch die Azure AI Services verwendet. Und das ist dann erstmal ein neuer Azure Service, so wie viele andere auch. Nichtsdestotrotz habe ich das häufiger schon erlebt, dass im Kontext von AI die Steine nochmal umgedreht werden, mhm. Sich das genau angeschaut wird und das Ergebnis dann ist, dass OpenAI oder Azure OpenAI keine Daten speichert. Das heißt, das, was du als Prompt hineingibst oder das, was als Prompt hinausgibt, das sind sowieso Kundendaten, die werden nicht gespeichert und auch technologisch besteht gar keine Notwendigkeit, die Ein- und Ausgabe zu speichern. Das heißt, es ist ein transienter Service, wie wir es nennen. Um korrekt zu sein, es gibt einen sogenannten Abuse-Filter. Das heißt, der ist im Default angeschaltet. Das heißt, Stichwort Responsible AI. Das heißt, im Standardmodus wird toxischer Content abgefangen und auch abgespeichert. Aber Kunden können eine Ausnahme beantragen, also Geschäftskunden im weitesten Sinne, dass auch dieser sogenannte Abuse-Filter abgestellt wird und dann auch keine Interaktion mehr, auch wenn kein auch toxischer Content nicht mehr gespeichert wird. Sonst würden Microsoft-Mitarbeiter aus Europa sich im Zweifelsfall anschauen, was für ein toxischer Content gespeichert würde. Die Geschäftskunden stellen diesen Abuse-Filter aber eigentlich immer ab. Und dann speichert OpenAI keine Daten. Oder Azure OpenAI.
Die
häufigste Rückfrage, die Kundinnen und Kunden mir oft in solchen Kontexten stellen, ist ja, werden denn meine Inhalte, die ich da produziere, sei es über einen Prompt, sei es über ein Ergebnis oder eine Antwort auf Basis meines Prompts, zu weiteren Trainingszwecken verwendet?
Genau, das ist ein guter Punkt, auch eine valide Frage. Das ist explizit in den Microsoft Product Terms für die AI Services ausgeschlossen.
So haben wir auch die Antwort bekommen, jetzt nicht von Microsoft direkt, sondern das war ein anderes Marketing-Automation-Tool eines anderen Partners von Adesso. Aus unserem Gespräch vor dem Podcast weiß ich aber, dass da am Ende auch Microsoft unter der Haube steckt. Und genau das war jetzt auch letztens etwas, was wir aus dem Service dann gehört haben, also aus dem Product Service von dem Hersteller, explizit ausgeschlossen. Sind in allermeisten, also in den Tools, die Microsoft Services da verwenden, ist es ausgeschlossen, dass die Trainingsdaten oder dass die transienten Daten zum Training verwendet werden.
Genau.
Gut, und ich glaube, wenn wir uns mit dem Datenschutzthema beschäftigt haben, dann kommt ja meistens die nächste Herausforderung, die dann vielleicht nicht mehr den Datenschützer oder die Datenschützerin eines Unternehmens betreffen, aber zumindest mal große Flächen von Business und IT, nämlich erstmal diese relevante Datenbasis bereitzustellen, auf denen dann so ein AI-Modell operieren kann.
Genau, und das ist auch ein spannendes Thema, auch vielleicht um 2 Uhr auf der Party, weil natürlich, ich glaube, eines der Missverständnisse bei diesen Gen-AI-Modellen war, dass diese faktische Informationen liefern oder generell auf Informationen zugreifen können. Mhm. Der Punkt ist ja, die Gen-AI-Modelle wurden mit Trainingsdaten zu einem bestimmten Zeitpunkt trainiert.
Pre-trained, das ist das, genau, PT in GPT,
genau. Pre-trained. Der Stand des Wissens ist dann sozusagen, wir sagen, eingefroren. Mhm. Das heißt natürlich, wenn du zu relativ statischem Wissen Fragen stellst, also wahrscheinlich Jura oder Latein oder Mathe in der Grundschule, die Antworten sind natürlich extrem gut und das verleitet dann zu der Annahme, dass ich jetzt zu jeglichem Inhalt, auch der nach dem Training passiert ist, Fragen stellen kann. Und dann wird im besten Fall das AI-Modell antworten, das war nicht Bestandteil zum Zeitpunkt meines Trainings. Das heißt, dass die Unternehmen müssen die Gen-AI-Modelle mit ihren Unternehmensdaten verbinden. Und wir würden das vereinfacht gesprochen Chat with your own data nennen. Mhm. Das heißt, das ist mittlerweile ein sehr erprobtes, sehr erfolgreiches Software-Pattern, das wir unseren Partnern und Kunden anbieten, innerhalb von Azure sehr einfach und sehr effizient ein Gen-AI-Modell mit den eigenen Unternehmensdaten zu verbinden. Und dann könntest du zum Beispiel, wie du es ja schon angesprochen hast, dir Informationen über deine Marketingkampagne abrufen, weil das Gen-AI-Modell exklusiv für, wir würden sagen, für deinen Tenant, also für dein Kundenumfeld separiert, mit deinen Unternehmensdatenquellen kommunizieren kann. Das heißt, da geht es nicht wieder darum, das ist das User-Interface, das deine Frage entgegennimmt, und das Gen-AI-Modell kann auf Basis der Trainingsdaten oder so, wie es trainiert wurde, auch bestimmte logische Rückschlüsse ziehen. Das heißt, wenn du eine CRM-Frage hast, geht diese CRM-bezogene Frage natürlich in das CRM-System und holt dir die entsprechenden Daten raus. Das heißt, der wichtigste Punkt ist, das Gen-AI-Modell mit den Unternehmensdaten zu konnektieren und die Unternehmensdaten aber auch entsprechend mit semantischen Informationen versehen. Das heißt bei Microsoft Semantic Index, dass letztendlich eine sprachliche Beschreibung der Unternehmensdaten verfügbar ist, damit das Gen-AI-Modell weiß, über sprachliche Informationen, wo kommen die Daten her, welche Abfrage muss ich tätigen. Und das ist der wichtigste Punkt und das ist, glaube ich, auch das Muster oder der Anwendungsfall, der momentan sehr stark adaptiert wird, einfach über natürliche Sprache mit verschiedenen Unternehmensdatenquellen zu sprechen. Aber das Thema ist so alt wie die IT. Die Daten müssen entsprechend konsumierbar gemacht werden für die Modelle. Und dann geht es los mit Datenbanken anschließen, Unternehmensdaten anschließen, bis hin zu sehr komplexen Modellen, das würden wir einen Knowledge-Graphen nennen. Mhm. Das heißt, dass dann die Information zwischen oder die Relation zwischen verschiedenen Unternehmensdatenquellen auch beschrieben wird. Da gibt es den Microsoft-Graphen, das heißt, Office-Dokument weiß, mit wem ich interagiere, wann ich es erstellt habe, welche anderen Dokumente referenziert sind im in welchen Meetings ich es verwendet habe, wer die anderen Autoren sind. Und von dem Dokument kann ich dann zu dem Autor und von dem Autor dann wieder zu den anderen Dokumenten springen, die dieser Autor erstellt hat. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Anbindung von Unternehmensdaten an GenAI-Modelle, um dem Anwender die höchste Qualität an Ergebnissen zu liefern.
Und genau solch ein Ergebnis könnte ja sein, dass wenn wir einem Kunden, den wir beispielsweise im Kampagnenmanagement beraten, und er möchte vielleicht ein neues Produkt launchen, es wird ein Produkt gelauncht, dann könnten wir mit Hilfe von solchen Modellen nicht nur auf unsere Produktdaten zugreifen und mir beispielsweise, ich sage es mal im einfachsten Falle, in einem E-Mail anschreiben, nicht nur Texte generieren lassen, die auf Basis von Stammdaten und Attributen und Co. dieses Produktes basieren, sondern ich könnte auch noch mir generativ überlegen, ob ich nicht für meine Zielgruppe dieses Produkt in einen bestimmten Kontext setze, der für die Zielgruppe einfacher konsumierbar ist. Manche Personen brauchen das Produkt vielleicht in freier Natur, andere brauchen es in einem geschlossenen Raum, andere wiederum wollen es in einem Schaufenster sehen. Ich spinne jetzt einfach nur mal drei blöde Beispiele. Aber man kann ein und dasselbe Produkt, was jetzt vielleicht irgendwie als Asset in meinem Asset-Management-System oder wo auch immer in meinem PIM liegt, heranziehen, mir daraus Inhalte schnappen, die werblich formulieren lassen, vorformulieren lassen, die als Markt natürlich nochmal prüfen und dann sowohl nochmal personalisiert auf meine letztendlichen Konsumentinnen und Konsumenten oder an das Segment, an das ich diese Kampagne senden möchte, in Echtzeit anpassen lassen. Und das ist, finde ich, sehr beeindruckend.
Und je höher der Automatisierungsgrad sein soll und je höher auch die Qualität der Antworten sein soll, das heißt auch, dass du die Systeme dann verbinden musst und dem Large Language Modell auch erklären musst, wie diese Relation zwischen den Systemen ist. Vielleicht ein marketing-spezifisches Beispiel, wo liegen meine Kunden, wo liegen die Einkäufe des Kunden, wo liegen andere relevante Informationen für den Kunden, die zum Zeitpunkt zum Beispiel der Generierung einer Marketing-E-Mail mit herangezogen werden müssen und auch bestimmte Relationen innerhalb dieses Datenmodells verstanden werden müssen. Und das ist der wichtigste Schritt, den viele Kunden und Unternehmen gerade gehen, die Daten auswertbar für Large Language Modelle zu machen, damit auch der Kontext oder die Domäne der Information verstanden wird.
Wo siehst du denn in diesem Kontext den Menschen als unverzichtbar an?
Absolute, aus meiner Sicht wichtigste Maßgabe ist, den Menschen zu unterstützen. Das heißt, der englische Begriff wäre Human in the Loop, das heißt, vereinfacht gesprochen, das ist ein Co-Pilot, kein Autopilot.
Mhm. Schönes Bildnis.
Dass jegliche Ausgabe, die du mit deinem Co-Piloten generierst, natürlich erstmal von dir weiterhin validiert werden muss. Das heißt, das macht dich effizienter, aber auch bei uns, bei Microsoft, steht eigentlich unter jeder generierten Antwort immer, bitte überprüfen Sie, ob die Antwort inhaltlich korrekt ist. Es gibt auch immer die Möglichkeit, für den Anwender ein Feedback zu geben. Das heißt, Daumen hoch oder Daumen runter unter der Antwort. Und wenn es Daumen runter ist, wirst du auch dann gefragt werden, warum. Das heißt, ganz klar, immer die Möglichkeit, Feedback zu liefern, immer die Möglichkeit zu bieten, auch zu erklären, warum die Antwort nicht gut war und immer auch als Mensch zu validieren, was bedeutet, die Antwort ist inhaltlich korrekt. Ein Trick, den ich ja mal sehr gut finde, ist zum Beispiel der KI mitzugeben, mehrere Vorschläge zu generieren und sage zum Beispiel, ich brauche eine Marketingkampagne, das sind jetzt die Dokumente, die du berücksichtigen sollst, das ist mein CRM-System, erstelle mir aber bitte eine Segmentierungsstrategie, aber entwickle mir 3 Segmentierungsstrategien und erkläre mir, warum du auf entschieden hast, 3 verschiedene mit 3 verschiedenen Ausprägungen zu entwickeln. Das erhöht in der Regel die Qualität der Antworten.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein cooler Tipp. Also den werde ich mal das nächste Mal, wenn ich etwas prompte, könnte zum Beispiel eine Folgenbeschreibung dieser Folge sein. Da muss ich mal kurz zugeben, dass oft die Vorbereitung auf eine solche Folge sowie auch das Transkript dazu beitragen, dass ich mir mal eine Folgenbeschreibung generieren lasse als Vorschlag, um darauf mal rumzudenken und das als Basis zu nehmen. Das mache ich mal heute Abend. Die 3 Varianten immer geben lassen und vor allem mit der Erklärung, warum diese drei Varianten so als Antwort gegeben wurden.
Ja, und dann kommen in der Regel, da gibt es ja die sogenannten Reasoning-Modelle, also die GPT-4o-Serie. Das heißt, das sind dann Modelle, die in der Regel ein bisschen länger nachdenken, aber dann umso besser in dem Reasoning- oder Planning-Modus sind. Das heißt, bestimmte Aufgaben in kleine Schritte zu unterteilen. Das könnt ihr auch im Co-Piloten mittlerweile testen, auf copilotmicrosoft.com. Da gibt es, glaube ich, weiß am Steep oder Long Thinking heißt, aber dort kannst du dann auch ein Modell nehmen, das gut im Planen ist.
Gehen wir davon aus, ich möchte solch ein Modell, und also ich habe dieses Modell jetzt getestet und möchte das einführen oder ein Unternehmen möchte das einführen. Aus Microsoft-Sicht, wie sehen denn da die ersten Schritte aus, um KI in meine Customer Experience Strategie integrieren zu wollen?
Ich denke, die wichtigste Entscheidung ist natürlich erstmal in einer gewissen Art und Weise Make or Buy. Das heißt, von unseren Kunden und Partnern wird es in vielen Bereichen nicht das Kerngeschäft sein, KI-Software zu entwickeln oder Software mit KI zu erweitern, sondern letztendlich im Marketingumfeld werdet ihr da auf bestehenden Produkten, also Dynamics oder Copilot von Microsoft oder in Integration in Office aufsetzen. Das heißt, die wichtigste Frage ist, kann ich mich im Markt oder differenziert sich mein Geschäftsmodell dadurch, dass ich entweder KI-Services konsumiere, im Sinne von Produkten in Software oder Softwareprodukte, SaaS als Beispiel, oder baue ich als Softwareanbieter auch KI-Fähigkeiten in meine Software ein, also Make or Buy. Und natürlich der Azure-Plattform-Teil hat natürlich den Make-Anteil erstmal sehr stark ausgeprägt. Das heißt, wir schauen dann, wie können die Kunden sehr effizient die Azure-Plattformen in ihre bestehende Software integrieren. Das heißt natürlich ganz wichtig Skilling. Das heißt, einfach gesprochen, einfach machen. Andererseits ist aus meiner Sicht das Wissen, um GenAI-Applikationen zu bauen, sehr gut und kostenlos im Internet verfügbar. Das heißt, einfach die Mitarbeiter ausbilden, die Softwareentwickler ausbilden, den Entwicklern die Schulungsangebote ermöglichen. Ich glaube, das ist der erste wichtigste Schritt. Und ich glaube, gewisse GenAI-Fähigkeiten gehören mittlerweile zum Profil eines Softwareentwicklers. Auch dadurch, dass es so einfach konsumierbar geworden ist über APIs und keine Data Science-Ausbildung mehr erfolgreich oder erforderlich ist.
Und was müssen Unternehmen, wenn wir in die Zukunft blicken, deiner Meinung nach denn jetzt schon tun, um mit den kommenden KI-Innovationen nochmal, Januar 2025, ne, wenn wir uns in 3 Jahren widersprechen, wie wir es gerade schon zum Avatar-Thema verabredet haben, was müssen Unternehmen jetzt tun, um mit diesen Innovationen Schritt halten zu können?
Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, relevant bleiben. Das heißt, es wird natürlich Industrien und Geschäftsmodelle oder Anwendungsszenarien geben, wo aus meiner Sicht einfach die Ausstattung mit AI-Fähigkeiten von den Konsumenten erwartet wird. Es wird vielleicht auch Teilnehmer am Markt geben, die dadurch einen Vorteil erreichen, dass sie einfach dort ihre Produkte oder Angebote oder Services stark verbessern. Das Zweite sind natürlich die Mitarbeitenden. Das heißt, hier gehe ich auch da stark davon aus, dass Kunden und Partner ihren Mitarbeitenden AI-Tools und Fähigkeiten anbieten müssen und sollten, um effizienter zu sein, aber auch um attraktiv zu sein als Arbeitgeber. Und ich glaube, der schlimmste Fall wäre, dass Mitarbeitende einfach ihr Smartphone verwenden mit der privaten ChatGTP.
Passiert sowieso, ne?
Subskription. Und dort einfach aus der Not heraus, weil das Unternehmen nichts anbietet, um effizienter zu sein, Unternehmensdaten eingibt.
In der Private Subscription und damit gar nicht unter der Kontrolle des Unternehmens stattfindet, ne?
Genau, und auch, ich glaube, die Private Subscription Datenschutzbestimmungen ganz andere sind als Unternehmensrichtlinien. Ja. Das heißt, ich glaube, die Mitarbeitenden werden dort mit den Füßen abstimmen und im Zweifelsfall ihre privaten Tools verwenden, um einfach Dinge, die sie privat kennen, auch im Beruflichen anzuwenden.
Ja, und ich kann mir vorstellen, das ist auch was mit Arbeitsplatzattraktivität zu tun in der Zukunft, ne? Dass wenn sich Personen einen Arbeitsplatz aussuchen, dann vielleicht einen, in dem AI nicht verboten ist, sondern in dem AI-Features zum Tagesablauf dazugehören, das sogar vielleicht motiviert wird, solche Features zu verwenden, um effizient zu arbeiten.
Absolut. Ich denke, die Frage, gibt es einen Laptop, gibt es ein Smartphone, könnte in Zukunft auch erweitert werden, gibt es einen persönlichen AI-Avatar, der mich bei der täglichen Arbeit unterstützt? Ich denke, diese Fragen werden kommen, ja, und auch die Erwartung wird da sein.
Roman, ich danke dir vielmals, dass du uns so viele spannende Einblicke aus der Microsoft-Brille gegeben hast, sowohl zu dem Produktportfolio, den einzelnen Dienstleistungen, die Microsoft anbietet, aber auch zu vielen Best Practices, sowohl für Entwicklungsthemen als auch für Marketingthemen und nicht zuletzt jetzt noch mit ein, zwei steilen Thesen wie dem eigenen Avatar oder auch dem Kampf um Talente, dem War of Talents, was AI-Features am Arbeitsplatz angeht, noch unterstützt. Vielen, vielen Dank dir. Eine letzte abschließende Frage, Roman. Wir haben uns ja letztes Jahr auf einer Messe kennengelernt. Im Ruhrgebiet wird man darüber schmunzeln, deutschlandweit vielleicht nicht. Die Koks Digital heißt die. Ist eine Online-Marketing-Messe, wobei man dazu sagen muss, es geht um das Koks zum Heizen damals. Ne? Also das auf Kohle basierende Heizelement und nicht um andere Substanzen. Da waren wir beide letztes Jahr Speaker und haben uns kennengelernt und zu dieser Podcast-Folge verabredet. Treffen wir uns da dieses Jahr wieder?
Absolut. Ich freue mich auch, dieses Jahr wieder dabei zu sein. Das heißt, ich werde dann den neuesten Stand zu AI-Agenten vorstellen. Das heißt, natürlich wieder mit dem technischen Fokus, aber ich glaube, ich mache es anfassbar und auch als Live-Demo wieder und freue mich sehr, eingeladen zu sein. Und dann sehen wir uns wieder und da Perfekt. Freue ich mich sehr drauf.
Dann sehen wir uns da wieder. Vielleicht können wir da um Mitternacht unser Bierchen nachholen, was wir schon letztes Jahr geschafft haben. Und wer mehr zu der Koks Digital oder zu unseren Vorträgen erfahren möchte, findet das einmal im Internet unter koks.digital oder aber in Folge 3 dieses Podcasts, denn da war der Gründer von Koks Digital, der Stefan, zu Gast.
Genau.
Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. War eine sehr spannende Folge und danke für die Einblicke.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, Simon. Hat mich sehr gefreut und viele Grüße an das Adesso-Team und an Stefan.
Danke dir.